Also ich bin Isabel Bartram vom Genetischen Netzwerk. Ich sage jetzt erstmal allgemein was zur DNA-Analyse und zu der Gesetzeslage jetzt, was Polizei und DNA angeht. Dann, was soll sich ändern, also was genau sind erweiterte DNA-Analysen und wie sind wir überhaupt dahin gekommen, also wie war die öffentliche und politische Debatte, die jetzt dazu geführt hat, dass es diesen Gesetzentwurf gibt. Und ja, dann möchte ich eben über die Kritik aus der wissenschaftlichen Perspektive noch was sagen, genau. Also, erstmal so ganz grundlegend, also mit DNA meine ich das Erbgut im Zellkern von fast allen Zellen, die jeder Mensch hat. Und das besteht eben aus einer Sequenz von Bausteinen, die ein Muster ergeben, und 99,9% ist identisch bei allen Menschen. Aber es gibt eben individuelle Muster mit kleinen Abweichungen, und deshalb ist es eben hochidentifizierend. Also man kann Menschen daran, also Individuen daran unterscheiden, außer eineiige Zwillinge. Genau, und ob wir DNA verlieren, das können wir kaum verhindern. Also man verliert eigentlich die ganze Zeit Haare und Hautschuppen, und DNA ist auch äußerst langlebig und ist eben nicht nur in Blutspuren, sondern auch zum Beispiel in kleinen Abriebspuren, wenn man Gegenstände anfasst. Ja, also bis jetzt ist es eben so, dass die Polizei ein DNA-Profil erheben darf, und das basiert auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was eben gesagt hat, die Polizei darf sich keine persönlichkeitsrelevanten Bereiche der DNA angucken. Das sind die sogenannten nicht kodierenden Bereiche. Also es gibt die Sequenzen, die sogenannten Gene, die nennt man eben kodierend. Das sind die Sequenzen, die dann, wo die Information drin steckt über alle möglichen Merkmale. Und dazwischen gibt es eben so Sequenzen, wo die, früher hat man das auch Müll-DNA genannt oder Junk-DNA. Heute ist es wissenschaftlich nicht mehr so klar trennbar, aber da soll eben weniger Informationsgehalt drin stecken, und deshalb soll die Polizei sich das angucken können. Und da gibt es eben so kleine Wiederholungen von kurzen Sequenzen, Short Tandem Repeats, und wie oft die sich an bestimmten Orten im Genom wiederholen, ist eben hochvariabel, und so sind eben Menschen anhand dieser Merkmale unterscheidbar. Also meistens werden so 13 bis 16 dieser Orte im Genom angeguckt, und dementsprechend, weil man hat zwei Chromosomsätze, gibt es dann eben bei 13 Markern zum Beispiel 26 Zahlen, und das ist dann eben dieses DNA-Profil. Ja, und DNA kann eben von Beschuldigten entnommen werden, wenn zum Beispiel es einen Gerichtsbeschluss gibt, aber auch wenn Leute freiwillig dem zustimmen, oder bei Gefahrenverzug ist das eben auch möglich. Und da darf aber bis jetzt eben nur dieses DNA-Profil erhoben werden und auch Geschlechtschromosomen analysiert werden. Und es dürfen auch Verwandtschaftsverhältnisse analysiert werden, aber allerdings nicht innerhalb von der Datenbank. Genau, wir haben hier auch so eine Broschüre gemacht, die könnt ihr euch gerne mitnehmen, mit der genauen Rechtslage. Ja, man sieht eben, seitdem die Polizei angefangen hat, mit DNA zu arbeiten, sieht man eben einen schrittweisen Ausbau von den DNA-Befugnissen. Also als sie der DNA-Analysedatei, also die Datenbank des BKAs, eingeführt wurde, wurde es eben eingeführt, um schwere Straftaten gegen das Leben aufklären zu können. Dann wurde erlaubt, dass man eben das chromosomale Geschlecht bestimmen kann. Und dann folgte ein großer Einschnitt 2005, wo das eben dieses erhebliche Straftaten eben auch ausgeweitet wurde auf eine Wiederholungsgefahr von kleinen Straftaten wie Diebstähle, aber auch sowas wie Beleidigung. Also sozusagen, nur Wiederholungsgefahr sozusagen. Und eben auch dass es einen richterlichen Beschluss gibt, wurde verändert. Also jetzt können eben auch Leute freiwillig zustimmen und nach Datenschutzbeauftragten Schätzungen davon, also geben, also sind ungefähr 90% der Proben inzwischen werden freiwillig abgegeben, also weil wahrscheinlich auch viele Leute nicht über ihre Rechte genau Bescheid wissen. Und dann denken sie, können sich entlasten, wenn sie den A abgeben zum Beispiel. Genau, dann 2005 wurde der Prümer Vertrag beschlossen, der nach dem kann eben auch, können DNA-Daten international in Europa geteilt werden zwischen Strafermittlungsbehörden. Und vor 2 Jahren wurde das Familial Searching bei DNA-Reihenuntersuchungen erlaubt. Das ist, also es gibt ja noch Massengentests, sogenannte, wo eben bei einer schweren Straftat hunderte bis tausende Leute zu freiwilligen DNA-Abgaben aufgefordert werden. Und da darf jetzt eben auch nach Teiltreffern gesucht werden, die dann eben auf Verwandtschaft hindeutet von Leuten, die eben aber eben nicht freiwillig eingewilligt haben. Genau, 2018 wurden eben mit dem Polizeigesetz erweiterte DNA-Analysen in Bayern erlaubt. Und ja, bald soll das auch auf Bundesebene kommen. Und jetzt, ja, was sind erweiterte DNA-Analysen? Also man nennt es auch DNA-Phänotypisierung manchmal. Also da geht es darum, dass wenn es keinen Treffer gibt in der DNA-Datenbank, also man eine Spur hat von einer unbekannten Person, dann soll jetzt eben sich auch der kodierende Bereich der DNA angeguckt werden. Und dann sollen äußere Merkmale zum Beispiel bestimmbar sein, also die Pigmentierung von Haut, Augen und Haarfarbe oder auch das Alter. Das macht man dann nicht anhand von der DNA-Sequenz, die ändert sich ja nicht, sondern von Regulierungsmerkmalen auf der DNA, die sich eben im Laufe des Alters verändern. Und diese beiden Merkmale sind jetzt eben Teil dieses Gesetzentwurfs. In Bayern ist eben auch die sogenannte biogeografische Herkunftsanalyse erlaubt. Da soll eben eine vermeintliche geografische Abstammung von Leuten bestimmbar sein. Dann gibt es eben, dazu zählen eben auch noch so Merkmale wie Gesichtsformen oder Körpergröße, aber das ist wissenschaftlich noch viel weniger weit und deshalb ist es eben auch falsch, wenn man von einem genetischen Phantombild redet. Also in den Medien liest man das auch häufiger oder auch Politiker benutzen das gerne. Und ich denke, viele haben da auch diese Bilder von einer US-amerikanischen Firma im Kopf, die eben behauptet, sie könnten das und das eben anbieten in den USA. Aber wie man an diesen Beispielen sieht, handelt es sich eher um rassistische Stereotype als wirkliche Wissenschaft. Und weil es diese Firma, das ist halt, was sie macht, ist halt auch Geschäftsgeheimnis. Es gibt keine wissenschaftliche Überprüfung, es gibt auch keine Statistik, wie oft das tatsächlich geholfen hat oder wie oft das eher geschadet hat, weil es Unschuldige halt unter Verdacht geraten sind. Aber die erweiterten DNA-Analysen, sozusagen diese Pigmentierung von Haut, Haar und Augenfarbe, da wird eben schon seit Jahren dran geforscht und da wurde auch immer mal wieder, tauchte es in den Medien auf, schon seit vielen Jahren. Und meistens wird dann immer auf Manfred Kaiser verwiesen, das ist ein Genetiker aus Rotterdam, das ist so der Hauptentwickler dieser Technologie. Und der hat dann zum Beispiel auch 2014 gesagt, wenn man möchte, dass das in Deutschland eingeführt wird, dann müsste es einen Präzedenzfall geben. Und Ende 2016 gab es dann eben diesen Präzedenzfall für die Befürworter in der Technologie, also es gab 2 Sexualmorde an jungen Frauen im Raum Freiburg und das wurde dann sehr schnell wurden eben diese DNA-Analysen gefordert und das auch innerhalb dieser der schon bestehenden Migrationsdebatte. Also das erste Mal, wo das aufgetaucht ist, war ein Flugblatt von einer rechten Sekte, die der Bund gegen Anpassung, wo eben gesagt wurde, ja, nichts sei so leicht durch DNA-Analysen zu ermitteln wie die Rasse. Ja, dann hat man das auch schnell in anderen Medien gefunden. Also es wurde zum Beispiel behauptet, die Polizei, es wurde immer so dargestellt, es gibt diese Technologie, die funktioniert, aber man darf sie nicht einsetzen wegen falsch verstandener politischer Korrektheit oder allgemein, weil die Gesetze in Deutschland zu strikt sind. Und ja, es wurde mit einem Zeugen im Labor verglichen und es wurde immer auf andere Länder verwiesen, wo das eben schon möglich ist und wo angeblich viel mehr geht und viel mehr erlaubt ist. Genau, und schnell haben sich da eben auch Polizeivertreterinnen gemeldet, die auch dann zum Beispiel behaupteten, dass es in diesem einen dieser Mordfälle massiv geholfen hätte und die eben auch so die DNA als stummen Zeugen oder so das auch mit Augenzeugen verglichen haben. Und dann haben eben auch PolitikerInnen das aufgegriffen und es gab eben diese Gesetzesentwürfe, also einen auf Bundesebene, der dann nicht durchgekommen ist und eben dieses Bayerische Polizeigesetz. Ja, auch in der Rechtsmedizin und Wissenschaft wurde da viel darüber diskutiert. Also Manfred Kaiser, eben dieser Genetiker, der eben sehr lange da schon zu arbeitet und daran interessiert ist, dass diese Analysen auch eingesetzt werden, er hat dann gesagt, dass im Kontext von diesen Freiburger Fällen, dass die Gesetzgebung in Deutschland veraltet ist. Dann gab es eine Stellungnahme der gemeinsamen Spurenkommission, das sind so alle kriminaltechnischen Labore in Deutschland oder Institute. Und da, das wurde geschrieben von Peter Schneider, das ist ein Rechtsmediziner in Köln, der jetzt auch, wenn es darum geht, ganz oft zitiert wird. Und das befürwortet eben auch die Einführung und sagt eben, diese Augen- und Haarfarbebestimmung sei eben mit hinreichender Zuverlässigkeit möglich. Und Alter ist auf 4 bis 5 Jahre bestimmbar, allerdings nur aus Blutproben, also da braucht man größere Mengen. Ja, dann, nachdem eine Weile eben nur befürwortende Statements aus der Wissenschaft hörbar waren, gab es dann einen offenen Brief von einer Wissenschaftlerin an der Uni Freiburg Ende 2016, die eben ganz klar gesagt haben, diese erweiterten DNA-Analysen hätten im Mordfall Freiburg gar nicht genützt, weil es eben eine Großstadt ist mit einer diversen Bevölkerung und da eben so grobe Merkmale auch jetzt die Ermittlungen nicht weiter hätten eingrenzen können. Außerdem ist die technische Zuverlässigkeit unklar und es müssen eben noch gesellschaftliche, ethische und soziale Risiken geklärt werden, bevor das eingeführt wird. Und ja, zu diesen einzelnen Punkten möchte ich jetzt noch was sagen. Also in dem neuen Gesetzentwurf steht eben auch dieses hinreichende Vorhersagegenauigkeit mit dem Verweis auf dieses Gutachten, wo zum Beispiel gesagt wird, also Augenfarbe blau oder dunkelbraun kann man mit 95-98% Sicherheit bestimmen. Das klingt erstmal sehr hoch, aber es ist eben eine missverständliche Darstellung von Wahrscheinlichkeiten, weil es geht hier nicht um eine Vorhersagegenauigkeit, also man kann nicht jede DNA-Spur zu dieser Wahrscheinlichkeit einer Augenfarbe zuordnen, sondern in den meisten Publikationen wird dieser Wert gar nicht angegeben, sondern dieser Wert heißt, dass wenn die Methode sagt, Augenfarbe braun, dann zu der und der Wahrscheinlichkeit hat dann der Spurenträger wirklich dieses Merkmal. Es klingt vielleicht erstmal ähnlich, aber es ist eben was anderes. Und wenn eben diese Vorhersagegenauigkeit berechnet wird, dann sieht man eben, dass in den Studien das auch sehr abweichen kann und auch deutlich geringer sein kann, diese Treffergenauigkeit. Genau, dieses System, was vor allem geredet wird, was dann eingeführt werden soll, also was dann wahrscheinlich eingesetzt wird von den meisten Leuten, ist eben entwickelt von Manfred Kaiser. Da gibt es einmal Irisplex für die Augenfarbe und Irisplex S zur Ermittlung von Augenhaut und Haarfarbe. Und da gibt es sehr viele Publikationen, oft mit sehr großen Probenanzahlen, wo das eben getestet wurde. Aber das ist eben im Labor. Also Tests unter realen Bedingungen findet man eigentlich kaum. Und wenn dann nur, es gibt so Ringversuche, die gemacht haben, wo eben verschiedene Labore mitgemacht haben, aber immer mit sehr geringen Probenzahlen. Und auch da sind immer Fehler passiert. Also, und dazu kommt eben, dass unter Realbedingungen, da spielt eben auch die Qualität und Menge des Materials eine Rolle. Und inzwischen ist auch so, dass zum Beispiel auch Manfred Kaiser sagt, dass dieser Fall in Freiburg gar nicht dazu geeignet wirklich nicht dazu geeignet war, das einführen zu wollen. Weil er da das nicht geholfen hätte. Genau, es gibt eben noch viele offene Fragen. Die Fehlerrate variiert. Also jetzt ist gerade so eine neue Studie rausgekommen, da ist dann 20% Fehlerrate bei Haarfarbe und 30-40% bei Augenfarbe, je nach welcher Algorithmus da verwendet wurde zur Berechnung. Ja, man sieht eben, die Gefahr ist groß, dass da auch Ermittlungen fehlgeleitet werden und dass gerade bei so mittleren Ausprägungen, also zum Beispiel grüne Augen, ist es sehr schwierig, auch so auch bei Mischproben, also wenn an Tatorten sind eben oft DNA-Spuren gemischt. Interessanterweise hat das auch das Bayerische Innenministerium auf eine Frage geantwortet, dass es gar kein Labor in Deutschland gibt, das Hautfarbe bestimmen kann. Also vielleicht hat sich das inzwischen geändert, aber es ist ja auch sehr interessant. Und es gibt auch einfach keine Daten aus anderen Ländern, wo man sagen kann, ja, wie hoch ist der Einsatznutzen, wie oft wurden Ermittlungen fehlgeleitet, wie oft wurden da Unschuldige in Ermittlungen reingezogen. Und diese Daten müsste man ja eigentlich haben, bevor man entscheidet, das sollte eingeführt werden. Und es ist eben auch aus dem Ausland kein einziger Fall bekannt, wo die Analyse von Haar, Haut und Augenfarbe jetzt geholfen hätte. Genau, und dann möchte ich noch was sagen zu diesem, also zum Thema Datenschutz. Also, weil eben das immer wieder mit Videoaufnahmen und menschlichen Zeugen verglichen wird, auch in diesem Gesetzentwurf selber steht das drin, dass eben das keine besonders persönlichkeitsrelevanten Merkmale oder schutzbedürftige Merkmale sind, weil das man das ja von außen sieht. Aber es geht hier eben um eine ganz andere Datenkategorie, es geht um DNA-Daten. Die sind besonders schutzbedürftig, weil sie eben unveränderbar sind, schicksalhaft und eine eindeutige Identifikation zulassen. Also die sind nicht anonymisierbar. Und ob man jetzt Spuren legt und ob die durch Dritte analysiert werden, kann man eben nicht kontrollieren. Und und auch Betroffene können eben auch nicht nachvollziehen, wie diese Analyse genau funktioniert. Und DNA enthält eben ja sehr viele Informationen, also über Verwandtschaft natürlich, aber eben auch möglicherweise über Gesundheitsrisiken, also bestimmte Erkrankungsrisiken. Also es ist eben weit mehr Information als eben eine Videoaufnahme. Ja, dann noch ein Ausblick. Also ja, ähnlich wie bei anderen DNA-Befugnissen kann man schon wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn jetzt dass erstmal nur Augen, Haar und Hautfarbe eingeführt werden, obwohl das wahrscheinlich nicht so viel nützt auch in Ermittlungen, dass dann bald wahrscheinlich Forderungen folgen werden, dass eben andere Merkmale, wie zum Beispiel diese besonders problematische biogeografische Herkunftsanalyse eingeführt werden wird. Und man hat das ja eben auch schon gesehen, zum Beispiel bei der DNA-Analysedatei des BKAs, dass die erst eingeführt wurde für schwere Straftaten, und nach eben dieser Ausweitung 2005 sieht man, dass eben ein Großteil der Spuren da drin sind wegen kleinen Bagatelldelikten oder ja, Diebstählen, und das ist wirklich nur ein ganz geringer Teil Straftaten gegen das Leben und Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung betrifft. Und sind auch einige Verdacht auf Beleidigung da drin. Außerdem, es gab auch schon einen Fall, wo diese Epigenetik, also diese epigenetischen Analysen zur Altersfeststellung verwendet wurden, um bei einem Geflüchteten nachzuweisen, dass er um nachweisen zu wollen, dass er eben kein Minderjähriger ist. Da gab es dann auch so Protest von RechtsmedizinerInnen, die gesagt haben, so weit sind die Analysen noch nicht, aber vielleicht sind sie es eben in Zukunft. Und in den USA kann man beobachten, dass da immer mehr Leute diese Internet-Gentests machen und das in öffentlichen Datenbanken sich da einstellen, und um Verwandte zu finden, dass die Polizei inzwischen eben da auch ohne richterlichen Beschluss zugreift. Und da gab es letztes Jahr eine Studie, dass mehr als die Hälfte aller US-Amerikaner so schon auffindbar sind, also über Verwandte. Inzwischen dürften das noch mehr sein, weil ja, sehr viele Leute diese Tests machen, aber auch in Deutschland werben diese Firmen, also auch in Deutschland ja, wachsen da vielleicht auch irgendwann Begehrlichkeiten. Genau, also als Fazit möchte ich eben sagen, dass ja, genetisches Phantombild und stummer Zeuge entspricht wirklich nicht der Aussagekraft der Technik und es sind eben falsche Versprechen, die da gemacht werden. Ja, die wissenschaftliche Debatte ist da und Entwicklung ist da auch noch nicht abgeschlossen und es erscheint eben eher, als ob die Technik hier als Lösung präsentiert wird für eine angstbasierte Sicherheitsdebatte. Und die Frage ist ja immer auch Sicherheit für wen. Genau, aber dazu sagt Anja sicher was.